Wem von euch ist alles warm? Ja, okay, Aufmerksamkeitstest. Und wer ist von euch müde? Okay, ja, vielleicht so Worst-Case-Szenarien. Ich glaube, so ein vielleicht ähnlich war das da auch in diesem Haus, so mega Gedränge in so einem Wüstenstaat. Habt ihr euch mal überlegt, was für ein ekliges Szenario das war? Ich wäre nicht gerne da gewesen im ersten Moment, aber Jesus war es wert, dass die da waren. Gott ist es wert, dass ihr heute hier seid, ja. Trotz dem, was ihr jetzt gerade ausschwitzt, trotz der Kraft, die ihr aufwenden müsst, um aufmerksam zu sein, es lohnt sich. Ich glaube, dass es sich lohnt. Gott hat es verdient und ich weiß, dass Gott uns das auch vergelten wird. Ich glaube, dass Gott uns heute was mitgeben möchte. Und ich bete kurz. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir jetzt etwas von dir hören dürfen. Und ich bitte dich für mich persönlich, Herr, dass du meine Worte lenkst. Ich möchte nur das sagen, was dir auf dem Herzen ist, Herr. Und ich bitte dich für uns alle, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns aufmerksam sein lässt, dass du all diese Umstände wegnimmst, dass sie keine Auswirkungen darauf haben, dass wir etwas von dir aufnehmen. Herr, segne du diese Predigt. Amen. Wir Menschen mögen doch planbare Dinge, oder? Wer ist von euch so ein Organisierer? Organisiert gerne so den Alltag und so. Ja. Wenn wir das in der Hand haben, wenn wir sagen können, okay, ich sage, wenn der Termin vorbei ist, danach mache ich das. Und es funktioniert genauso. Oh, das gibt ein Glücksgefühl. Ja. Ich bin ja auch Informatiklehrer und in der Programmierung gibt man Befehle ein und es läuft ganz genau so präzise ab. Oh, ist das toll, wenn etwas genau so läuft, wie man sich das vorstellt. Ja? Und ihr wisst, beim PC ist es dann doch irgendwie oft nicht so der Fall. Das ist dann sehr, sehr komplex, warum Dinge nicht funktionieren. Aber in der Regel müsste es eigentlich funktionieren, nämlich wenn, dann passiert etwas. Wenn etwas Bestimmtes eintritt, dann passiert etwas anderes. Das ist so die Programmierung und so stellen wir uns unser Leben doch manchmal vor, oder? So schön geplant, ich bete für etwas und das Resultat ist so, wie ich mir das wünsche. Doch wir wissen, Menschen sind nicht planbar, gar nicht planbar. Jeder, der Kinder, eine Ehefrau oder einen Ehemann oder Freunde oder irgendeinen sozialen Kontakt hat, weiß eigentlich, dass es absolut nicht planbar. Und auch das Leben ist nicht planbar. Wir sind von einer Katastrophe nur oft nur einen Telefonanruf entfernt. Und von einem freudigen Ereignis sind wir ebenso weit entfernt. Und es ist absolut nicht planbar oft, wie das passiert. In Beziehungen ist das so, in unserem Leben ist das so. Ist es bei Gott auch so? Ist Gott genauso wenig planbar? Oder ist er planbar? Was können wir über Gottes Wirken erfahren? Und ich glaube, heute dürfen wir etwas von Gottes Wirken erfahren. Vielleicht etwas, was du schon weißt, vielleicht etwas, woran du schon erinnert werden musst und vielleicht auch etwas Neues für dich. Ich habe 4 Perspektiven mitgebracht auf diese Geschichte. Und zwar sind das jetzt nicht so diese klassischen einzelnen Thesen oder so, sondern das sind 4 Blickwinkel von unterschiedlichen Personen auf die Geschichte. Und zwar einmal die erste Perspektive wird es gleich sein, dass wir uns die Freunde dieses Gelähmten anschauen. Die zweite Perspektive, dann gehen wir mal in die Rolle der Schriftgelehrten und versuchen mal nachzuvollziehen, wie sie mit Gottes Wirken umgehen. Dann gucken wir uns Jesus an, wie er handelt. In seine Perspektive reinzurutschen ist schwierig, aber wie er handelt. Und dann schauen wir uns an, wie es dem Gelähmten selber geht und plakativ alle anderen. Warum alle anderen, werdet ihr dann sehen. Okay? Also das sind so 4 Perspektiven und weil das so viel Stoff ist, was da drin steckt und ich nicht alles und ihr nicht alles behalten könnt, und ich glaube, dass es sich lohnt, vielen Gedanken davon nachzugehen, möchte ich euch immer nach jedem Abschnitt einen kurzen Moment einräumen. 30 Sekunden, eine Minute, wo ihr mal ins Gebet darüber gehen könnt. Gott hat das was mit mir zu tun. Was möchtest du mir vielleicht dadurch sagen? Silas wird dann immer instrumental begleiten. Aber ihr werdet es gleich sehen. Gehen wir direkt zur ersten Perspektive, die Freunde. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und siehe, jetzt kommen die Freunde. Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeiten fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, also dem Gelähmten, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Aus der Perspektive der Freunde ist erstmal, ist das gut, es ist jemand da, der heilt. Jemand, der hat andere geheilt, ey, der könnte auch unseren Freund heilen. Die Freunde verknüpfen direkt so, ey, da ist jemand, der Wunder tut, mit damit, dass sie einen Freund haben, der ein Wunder braucht. Sie sind nicht egoistisch, sie sind nicht auf sich bezogen. Nein, es sind echte Freunde, weil die denken für den Freund mit. Und die denken an die Not ihres Freundes, dass er geheilt werden muss. Da ist so eine direkte Gedankenverknüpfung. Und das ist mehr als nur, ach, wir bringen ihn mal zum einem Arzt, so wie wir das vielleicht heute machen. Ich glaube, dass noch mehr dahinter steckt. Da ist nämlich ein tiefer Glaube. Und zwar fangen die an, mit allen Mitteln ihn irgendwie zu Jesus zu bringen. Ich glaube, ich wäre mit der Trage, oh, das ist voll, da kommen wir nicht durch. Ja, dann warten wir mal, bis Jesus rauskommt. Okay, die Sonne knallt gerade ziemlich, können wir uns gut vorstellen heute. Aber dann drehe ich vielleicht um und wir kommen heute Abend nochmal wieder. Die Freunde nicht. Die Freunde ziehen das vollkommen durch. Sie wollen wirklich, wirklich, dass ihr Freund geheilt werden wird. Und sie haben wirklich, wirklich den Glauben, dass Jesus das tun kann. Das ist mehr als nur, ja, der Arzt wird bestimmt heilen. Nein, die sind sich so sicher, dass sie sogar randalieren. Die reißen da das Haus von oben ab. Also ich als Hausbesitzer fände das ja nicht so wahnsinnig lustig, wenn das gemacht würde, ja. Also die greifen zu allen Mitteln, um ihren Freund zu heilen. Machen wir das auch? Bringen wir die geistlich gelähmten Freunde zu Jesus? Oder sind wir in unserer eigenen kleinen Bubble? Geistlich gelähmt, was kann das bedeuten? Also gelähmte Leute heutzutage bringen wir nicht zu Jesus, weil Jesus gerade nicht da ist. Natürlich können wir für sie beten, für Kranke beten, das ist total wichtig. Aber ich glaube, dass sich es auch aufs Geistliche beziehen lässt. Die geistlich gelähmt sind, sind diejenigen, die gerade nicht selber zu Jesus laufen können. Warum? Weil die eine innere große Distanz zu ihm haben. Vielleicht kennen sie Jesus gar nicht. Vielleicht sind sie aber auch mit ihm und eigentlich unterwegs, aber es ist was vorgefallen in ihrem Herzen oder irgendwelche Unfälle, schlimme Dinge, die passiert sind, sodass sie sich von Jesus, von Gott distanziert haben. Das sind diejenigen, die wir bringen können. Unsere Geschwister, die geistlich gerade gelähmt sind. Unsere Freunde, unsere Bekannten, die wirklich lieben Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die wir aber wirklich gerne im Himmel sehen würden. In 1. Johannes 5, Vers 16 werden wir aufgefordert, einzutreten für unsere Geschwister, die gesündigt haben, die geistlich krank sind an einer bestimmten Stelle. Wir sollen sogar um Vergebung bitten für unsere Geschwister. Das ist das, was wir für unsere Geschwister tun sollen. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen dem Gelähmten damals und dem geistlich Gelähmten in unserer Gemeinde vielleicht oder in einem weiteren Bekanntenkreis heute? Geistliche Lähmung sieht man oft nicht an. Warum? Weil wir eine wunderbare Maskerade fahren können. Wir können sagen, nein, alles super bei mir und wir können auch aufstehen zum Lobpreis, wir können mitsingen, wir können auch mal ein Gebet sprechen, kein Problem. Aber innerlich sind wir geistlich weit weg. Deine Freunde können dir nur helfen, wenn du diese geistliche Lähmung eingestehst. Wenn du sagst, ey, ich bin gerade weit weg von Jesus. Ich bin weit weg von Gott. Ich kann gerade nicht zu ihm. Da ist etwas, was mich hindert. Da ist Sünde vielleicht. Da ist irgendwas anderes, was mich hindert. Und diese Lähmung, ja, die müssen wir dann bekennen. Und da wünsche ich mir, dass wir mehr und mehr hinkommen. Wisst ihr, auch ich als Mitältester, auch ich war in einer Phase, und das habe ich dann den Jungs bekannt, wo ich absolut nichts von Gott wissen wollte. Und wenn wir nicht ehrlich darüber reden, dass es diese Phasen gibt als Christ, dann kann dir keiner helfen. Das Resultat könnte sein, dass du dann ganz weggehst vom Glauben, Stück für Stück immer weiter weg. Aber es steckt eine unheimliche Kraft in der Fürbitte. Du brauchst die Gemeinschaft. Du brauchst jemanden, der für dich betet, wenn du selber nicht kannst. Wenn du nicht selber zu Jesus kommen kannst, dann brauchst du diese Freunde. Und die Freunde, die können dir das nicht immer ansehen, dass du geistlich gelähmt bist. Es gibt einen Unterschied zwischen denjenigen, zwischen unseren Geschwistern im Glauben und denjenigen, die uns am Herzen liegen, aber die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Wir können nicht um Vergebung der Sünden für andere beten. Also die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Sie müssen selber zu Jesus finden. Aber wisst ihr, was ihr tun könnt? Und das ist so viel wert. Bittet Jesus darum, dass er an die Tür hämmert. Dass er nicht nur anklopft, dass er an die Tür hämmert, dass er an der Herzenstür rüttelt. Die Herzenstür aufmachen müssen eure Lieben dann ganz alleine. Aber das, was Gott tun kann, ist an der Tür rütteln. Und ich bin überzeugt davon, dass er es gerne tut, wenn wir ihn darum bitten. Wen kannst du heute zu Jesus bringen? Für wen kannst du heute vor Gott einstehen? Und die zweite Perspektive ist die Perspektive der Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünde vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was denkt ihr in euren Herzen? Oder die NGÜ hat übersetzt, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum? Jesus erkennt diese Gedanken, die negativ sind, die gegen ihn gerichtet sind, direkt. Und es ist stückweise verständlich. Jetzt gehen wir mal richtig rein in die Rolle der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das sind Experten, die wissen ganz genau, was in der Schrift steht. Die wissen ganz genau, wie man von Sünde, von Trennung von Gott freikommt. Und die sind sich auch jeder Trennung bewusst. Viel, viel mehr, als wir es uns heute oft bewusst sind. Die haben da das Gesetz, die haben da nicht nur die 10 Gebote, sondern auch die ganzen anderen Vorschriften und können an zig Regeln festmachen, wo die wieder Tag für Tag versagt haben. Die wissen, boah, da gibt es eine fette, fette Trennung von Gott. Und die wissen auch, Vergebung ist nicht umsonst. Vergebung kostet wortwörtlich etwas. Sie müssen nämlich Tiere opfern. Teilweise teure Tiere. Das kostet die richtig etwas, Vergebung zu erlangen. Und jetzt sagt jemand einfach so lapidar daher vielleicht, ah, die Sünden sind dir vergeben. Wie kann der nur? Das passt ja gar nicht zu dem, was ich mir vorgestellt habe. Das passt ja gar nicht zu dem Bild, was ich habe. Das passt nicht in mein Gottesbild. Das passt da nicht rein. Ich kann mir das so nicht vorstellen, dass der Sünden vergeben kann. Der kann zwar heilen, irgendwie ist der mehr als jeder Lehrer, den wir kennengelernt haben, ist der mehr als jeder Wunderheiler, aber kann er wirklich Sünden vergeben? Ja, prüfen ist auch unsere Aufgabe. Aussagen von anderen zu überprüfen. Bitte überprüft auch meine Aussagen der Predigt. Das ist immer unsere Aufgabe. Und das Beste behalten. Aber die Pharisäer, Schriftgelehrten, die sind in einer Abgeschlossenheit des Gottesbildes. Denn die haben gleichzeitig auch die Schriften, die auf den Messias hindeuten, der genau solche Dinge tun kann. Ja? Das heißt, sie haben sich ein Bild gebaut, wo bestimmte Dinge drin sind und andere haben da nicht mehr reingepasst. Sie haben so ein abgeschlossenes Gottesbild. Wodurch? Dadurch, dass sie einfach nur Wissen angehäuft haben, dass sie verkrampft versucht haben, diese Sachen zu erfüllen. Und wir, wie sieht's mit uns aus? Habt ihr auch ein abgeschlossenes Gottesbild? Ich glaube, keiner von uns würde sagen, ja doch, also bei mir ist jetzt, das ist so ein Rahmen und fertig. Eine Aussage, die wir zum Beispiel häufig hören, ist, Gott ist Liebe und deswegen sind so viele Dinge erlaubt. Aber Gott ist auch heilig und deswegen sind viele Dinge so schlimm, dass sie uns unfassbar von ihm trennen, dass wir gar keine Chance haben, von uns selber irgendwie zu ihm zu kommen. Wenn ich nur das eine hier reinbaue und das andere nicht, dann habe ich mir ein abgeschlossenes Gottesbild gebaut. Und es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen. Aber deswegen darf ich die nicht wegwerfen und sagen, diese und jene Stelle, die passt mir nicht. Deswegen lasse ich die weg. In dem Moment, wo wir das tun, bauen wir uns einen Rahmen, wo nur das drin steht, was ich schon verstehe von Gott. Aber wenn du komplett Gott verstehst, dann ist das nicht mehr Gott. Dann ist das nicht mehr Gott. Und das Zweite, was wir uns mitnehmen können, ist diese Stelle. Sie fingen an, diesen Gedanken Raum zu geben. Sie fingen fingen in ihrem Herzen an zu denken. Da ist nicht nur ein Gedankenfunke da, sondern sie fangen schon an, sich so zu empören, Stück für Stück weiter in diese negative Gedankenspirale sich reinzusteigern. Wer ist das denn? Was behauptet der denn, Sünden zu vergeben und so weiter? Kennt ihr das? Dass gerade in solchen Momenten und in solchen, sag ich mal, heiligen Momenten, in solchen Momenten, wo Gott tätig ist, vielleicht im Gottesdienst, vielleicht im Lobpreis, dass auf einmal so ein Gedanke kommt, wie so ein Vogel, der ein Häufchen auf einmal auf euren Kopf setzt, ja, so hat Martin Luther das verglichen, dass ihr auf einmal negative Gedanken über Gott habt, ist das auf einmal drin, oder negative Gedanken der Gemeinde, einzelnen Geschwistern gegenüber, so Lästergedanken, woher kommen die auf einmal? Ich glaube, dass der Teufel den Spaß daran hat, diese Gedanken uns gerade in den wichtigen Momenten, gerade in solchen Momenten, wo Jesus auf einmal total wirksam ist, ein total wichtiger Heilungsmoment, ja, dass gerade dann diese Haufen auf unseren Kopf kommen und in unseren Kopf. Aber ihr könnt nichts dafür, wir können nichts dafür, wenn wir so einen Gedanken haben. Die Frage ist, geben wir, wie die Pharisäer, geben wir diesem Gedanken Raum? Was machst du mit dem Gedanken, wenn der da ist? Ich glaube, wir haben eine Verantwortung unseren Gedanken gegenüber. Ein gesundes Gedankenmanagement. Keine Manipulation. Du kannst nichts dafür, wenn der Vogel etwas auf deinen Kopf legt. Du kannst aber was dafür, wenn du dem Vogel erlaubst, ein Nest an deinem Kopf zu bauen. Ja? Gibst du diesen Gedanken Raum? Welches Handeln passt nicht in dein Bild? Wo fängst du vielleicht gerade an Gott zu zweifeln? Und ist es vielleicht dran, diesen Rahmen mal wieder zu sprengen und zu sagen, Gott, du bist Gott, ich definiere dich nicht. Gibt es Gedanken, die dich von Gott trennen, die dich von deinen Geschwistern, von deiner Gemeinde trennen? Jetzt schauen wir auf Jesus Handeln. Und wir springen ganz am Anfang nochmal zurück. Da heißt es, die Kraft des Herrn war da, damit er heilen kann, damit er Jesus heilen kann. Heißt das, Jesus braucht irgendwie immer wieder so ein, heute habe ich die Kraft oder so? Braucht er immer wieder, mal hat er eine Kraft zu heilen und mal nicht? Ich glaube, wir werden schlauer, wenn wir uns das Wort angucken, was da wirklich steht. Das griechische Wort ist nämlich Dynamis. Und ihr merkt schon, Dynamis, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Und bedeutet Fähigkeit, Möglichkeit. Ja? Jesus hat die Möglichkeit, etwas zu tun. Dynamisch ist jemand, der nicht nur etwas tun kann, sondern es auch mit voller Power tun will. Das heißt, an der Stelle hat Jesus nicht nur die Möglichkeit dazu, die Fähigkeit, sondern er wollte es auch tun. Dynamisch, nicht nach einem Muster. Und wenn wir uns angucken, wie Jesus zum Beispiel Blinde heilt im Neuen Testament, das ist total interessant. Mal legt er einmal die Hände auf die Augen und schon sehen sie. Mal macht er irgendwie so einen komischen Brei aus Spucke und Schlamm. Und dann kriegen die das auf die Augen und können dann sehen. Und manchmal muss er mehrmals die Hände auflegen. Muss er das? Ich glaube, er will das. Und ich glaube, das ist für uns auch so ein Zeichen. Jesus wirkt anders. Er wirkt dynamisch auf seine Art und Weise. Während nämlich alle anderen die Heilung des Gelähmten erwarten, ne? Jesus, ey, der wird ja jetzt runtergebracht und Jesus wahrscheinlich schon schaut ihn an und legt vielleicht Hände auf oder so. So können wir uns das vorstellen. Es geht schon, alle denken jetzt, yo, jetzt heilt er den Gelähmten. Und dann kommt sowas wie, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Jesus, was machst du denn jetzt? Warum machst du das jetzt auf einmal so? Warum? Er ist dynamisch, auf seine Art und Weise, die wir nicht verstehen müssen. Nicht programmiert, nicht wenn, dann. Ja? So macht er das nicht. Ich glaube aber auch, dass diese Reihenfolge an der Stelle kein Zufall ist. Ich glaube, dass die Reihenfolge der Aussagen von Jesus, nämlich erst, dass er gesagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, dass es eine Priorität ist. Ich glaube, dass es für Gott Priorität hat, dass du erst geistlich gesund wirst, bevor du körperlich gesund wirst. Ich glaube, dass das viel, viel wichtiger ist. Und für uns auch ist das Wichtigste, dass wir eine Verbindung zu Gott haben. Nicht, dass wir geheilt werden. Nicht, dass es uns allen gut geht, dass meine kleinen Probleme gelöst werden. Versteht mich nicht falsch, das ist auch, hat auch alles seine Relevanz und ist auch bestimmt wichtig, um Gottes Wirken zu sehen. Aber das Wichtigste auf der Welt ist, dass die Vergebung da ist, dass die Verbindung zu Gott da ist. Ohne die ist das Leben hier auf der Erde ganz schön 80 Jahre und dann ist vorbei. Aber was kommt danach? Was ist matchentscheidend für die Verbrecher, die neben Jesus am Kreuz hängen? Ihn als den anzuerkennen, der er ist, der die Verbindung zu Gott herstellen kann. Das ist auch für uns am wichtigsten. Aber Jesus tut noch mehr in der Geschichte. Weiter heißt es, dass Jesus sagt, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen die Vollmacht hat, auf ihren Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und wir wissen, er macht das. Er ist geheilt. Jesus nutzt hier diese sichtbare Heilung, um zu belegen, um zu sagen, es ist wirklich so, dass du auch geistlich geheilt bist. Die geistliche Dimension können wir nämlich nicht sehen, können wir nicht greifen. Das, was wir sehen und greifen können, ist das, was hier auf dieser Welt ist. Und das ist Gottes Gnade an uns, immer wieder, dass wir seine Wunder erleben dürfen. Das war Gottes Gnade an die Menschen damals, dass sie alle, dass viele geheilt worden sind, dass sie Wunder erlebt haben, weil das konnte sie verstehen lassen, dass das Geistliche ebenso erfüllt ist. Und hier, dieses Wort Vollmacht bedeutet, was hier benutzt worden ist, ist ein ähnliches, aber anderes Wort als nur Dynamis. Das Wort Vollmacht an der Stelle bedeutet, es gibt kein Hindernis. Es gibt nichts, was dem entgegensteht, dass Jesus Sünden vergeben kann, dass Jesus heilen kann. Nichts steht dazwischen. Kein Fallstrick, keine Mauer, nichts, was Jesus aufhält, Sünden zu vergeben oder Menschen zu heilen. Das sagt er selber. Gott ist allmächtig und ihm ist alles möglich. Er kann jeden von uns heilen, wenn wir Gebrechen haben. Er könnte uns allen ein wunderbares, einfaches Leben hier erfüllen. Er macht es nicht. Warum macht er es nicht? Weil er souverän ist. Weil er einen Plan hat, der vielleicht größer ist als unsere kleine Sichtweise. Und weil Gott auch vielleicht Prioritäten hat. Vielleicht ist ihm auch einfach wichtiger, dass du geistlich fit bist, als nur das Körperliche. Hast du eine spezielle Erwartung, wie Gott in deinem Leben wirkt? Darf Gott bei dir souverän, wirklich eigenständig und dynamisch wirken? Oder hast du eine spezielle Sichtweise, was und wie Gott wirken soll? Welche Erwartung an Gott möchtest du vielleicht ihm jetzt bewusst übergeben und abgeben und sagen, Gott, ich hatte die Erwartung an dich, aber es ist okay, weil du bist Gott und du bist souverän. Was trennt dich von Gott? Welche Schuld hält dich fern von ihm, zu ihm zu kommen? Darf Gott es wegnehmen? Wir schauen uns die letzte Perspektive an. Ihr haltet gut durch. Ja, ihr seid fit. Ich merke das schon. Okay. Die vierte und letzte Perspektive. Der Gelähmte und alle anderen. Schauen wir uns das an. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle, das sind die alle anderen, ne? Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Der Gelähmte erlebt am eigenen Leib das Wirken von Jesus. Und ich glaube, er kann von ganzem Herzen sagen, und mir sind auch alle meine Sünden vergeben, weil ich es am eigenen Leib gespürt habe, wie Jesus wirkt. Gott hat ein Problem damit, dass wir unheimlich vergesslich sind, glaube ich. Ich glaube, der findet das echt nicht lustig. Aber er gibt uns Hilfestellung. Achtet mal darauf, auf die anderen Stellen, wo Gelähmte geheilt werden im Neuen Testament. Dauernd spricht Jesus von dieser Matte. Ja? Nimm deine Matte und geh nach Hause. Die Matte, das Lager, ist das Ding, wo der Gelähmte ganze Zeit drauf lag. Die ganze Zeit. Der kennt jedes einzelne Muster. Wahrscheinlich jeden Fleck. Jedes Loch. Der weiß ganz genau, wie dieses Ding aussieht. Und es erinnert ihn bestimmt auch, ey, da lag ich so lange drauf auf diesem Ding. Da hatte ich so mit zu kämpfen. Wahrscheinlich möchte er es am liebsten verbrennen, zurücklassen, weg damit. Das ist etwas von früher, brauche ich nicht mehr. Damals, bevor Jesus mich geheilt hat. Aber Jesus sagt, nimm das Ding mit. Nimm das Ding mit nach Hause. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir auch mitnehmen sollten. Die Geschichte, das, was mir damals passiert ist, so wie ich war, bevor ich Jesus kennengelernt habe, bevor er mich geheilt hat, bevor er mich errettet hat. Was war das bei dir? Wie war dein Leben davor? Weißt du das noch? Ich glaube, wir sollen uns irgendwie so ein Symbol davon mitnehmen, eine Idee davon mitnehmen, das aufschreiben. Wie war das vorher? Was hat sich verändert, damit wir das nicht vergessen? Wir sollen uns nicht wieder da drauflegen. Nein, Davon bin ich überzeugt, dass das nicht der Gedanke ist. Nicht wieder da den Gelähmten draufspielen, sondern das als Zeugnis für mich selber und auch für andere mitnehmen. Wie war das davor? Wir haben diese geistliche Demenz. Und nicht nur wir, sondern auch das Volk Israel. Das hat nämlich dann viele, viele Feste von Gott aufgetragen bekommen, zum Beispiel das Pessachfest, um an den Auszug aus Ägypten erinnert zu werden, ja. Und das war unheimlich wichtig, dass das Volk weiß, ey, wir waren früher mal in Gefangenschaft, heute sind wir es nicht mehr. Früher lagen wir auf der Matte, heute tun wir es nicht mehr. Früher mussten wir opfern, dank Jesus, wir denken an das Abendmahl, hat er sich für uns hingegeben und wir sind frei. Erinnerungsfunktion, Zeugnisse für uns und für andere, das ist das, was wir brauchen. Und vielleicht auch irgendwie so einen persönlichen Tempel, nicht als im Sinne von heiligen Gegenstand, aber früher haben die überall Steine aufgeschichtet, wenn Gott da irgendwas Besonderes gemacht hat, um sich und andere Generationen daran zu erinnern. Und vielleicht brauchst du auch so etwas wie so eine Art Tempel, so eine Art Erinnerungsfunktion. Das ist jetzt von uns jungen Hauskreis, junge Männer. Und ist eine Erinnerungsfunktion an eine bestimmte Sache, woran wir immer denken können. Vielleicht brauchst du auch sowas zu Hause. Ich stelle es mal hier hin, damit ihr es noch sehen könnt. Vielleicht brauchst du auch sowas zu Hause. Für die Dinge, an die du erinnert werden musst. Für das Leben, was du vorher gelebt hast. Weil Gott hat ein Problem, glaube ich, damit, dass wir das Ding vergessen. Und das Letzte, die anderen gerieten außer sich vor Staunen. Es steht da, das Wort außer sich ist Paradoxos, Paradox. Etwas, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein, dass Gott so wirkt. Und habt ihr vielleicht noch die Idee, ich hab versucht, das nachzuempfinden, die Idee, wie es sich angeführt hat, als Jesus uns unsere Sünden vergeben hat, diese Freiheit, die man gespürt hat, das war übernatürlich. Das war nicht einfach nur so, sondern das war ein Moment voller Staunen, das war paradox, entgegen allem, was in dieser Welt bisher davor da war. Frei zu sein, rein zu sein vor Gott, mit gutem Gewissen sterben zu können. Jetzt wäre okay, wenn ich sterbe. Dieses Gefühl, dieses paradoxe Gefühl, erinnert euch noch daran? Und wenn wir Wunder erleben, merken wir auch wieder so einen Hauch davon, glaube ich. Wenn wir erleben, wie Gott wirkt. Wir in der Gebetszeit, boah, wir beten immer, seit Jahren jetzt, kann ich echt schon sagen, Jahren, beten wir dafür, dass einfach Menschen in den Gottesdienst kommen. Und es sind einfach Menschen in den Gottesdienst gekommen. Anders manchmal, als wir uns das vorstellen, aus anderen Motiven und so weiter, aber ey, wir erleben das als Gemeinde, dass wir gesegnet werden, einfach mit tollen Menschen, die hier hinkommen, hier auftanken können, die was von Gott erfahren dürfen. Und das ist so dieses Paradoxe, dieses Wirken Gottes. Das ist nicht normal, das ist nicht natürlich. Und letzte Zeit für euch, dann habe ich noch was zum Schluss für euch. Was ist die Liegematte? Die Situation, aus der dich Gott herausgeführt hat in deinem Leben. Was war das? Und willst du Gott nicht dafür danken und ihn anbeten, so preisen, wie der Gelähmte das getan hat, wieder neu? Wem musst du von Gottes Wirken in deinem Leben berichten? Diese Liegematte aufheben und mal wieder zeigen, ey, das war der Punkt. Hast du deine Person im Kopf? Das waren die Perspektiven auf Gottes Wirken. Ist Gottes Wirken nicht wunderbar? Und vielleicht hast du jetzt schon das ein oder andere mitgenommen. Aber ich möchte dich dir jetzt nochmal helfen, das vielleicht zu konkretisieren. Auch wenn du im Gebet schon viel abgegeben hast, wenn du im Gebet schon viel bewegt hast, dann gibt es vielleicht eine kleine To-Do für die kommende Woche. Vielleicht einer der folgenden 6 Steps. Erstens, ich trete bewusst für eine andere Person vor Gott ein. Oder zweitens, ich übergebe Gott meine geschlechten Gedanken, meine negativen Gedanken über ihn oder meine Geschwister. Drittens, ich öffne mich dafür, dass Gott anders in meinem Leben wirkt, als ich es vielleicht denke. Viertens, ich bitte um Vergebung, dass ich mich von Gott entfernt habe. Fünftens, ich preise Gott für sein Handeln, wieder ganz neu, von ganzem Herzen. Oder sechstens, ich hole die Liegematte wieder raus. Und ich möchte euch folgenden Vers mitgeben. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Psalm 103, Verse 2 und 3. Und da ist eine Perspektive drin. Preise, ein Imperativ, preise den Herrn meine Seele. Es ist vielleicht noch nicht so, dass die Seele das von ganzem, im Ganzen tun kann. Aber eine Perspektive. In einem anderen Psalm heißt es, ich werde ihn wieder preisen können. Ich werde ihm wieder danken können. Und lass uns da vielleicht einen Schritt auf Gott zugehen und sagen, ich will dich anbeten. Von ganzem Herzen. Ich will dich von ganzem Herzen preisen. Denn er ist es, dem wir alles verdanken. Er ist es, der unser souveräner Herr ist. Derjenige, der anders handelt, als wir uns das vielleicht vorstellen. Der anders handelt, als wir im ersten Moment es in unserem Plan für richtig halten. Er ist es, der aber auch handeln kann, weil er 100% allmächtig ist. Komm, wir wenden uns ihm gemeinsam zu.